Folge 13. Das Franziskusproblem im Licht dieser Reihe. Nun gut, an diesem Punkt der Reihe hatte ich eigentlich vorgehabt, halbwegs detailliert die umstrittensten Dinge des aktuellen Pontifikats anzusprechen und irgendwie einzuordnen. So oft in diesen Jahren hat mich der Frust oder gar die Verzweiflung von Gläubigen erreicht und Unverständnis über das Handeln von Papst Franziskus. Ich begann eine Liste anzulegen, die immer länger wurde, von Dingen, die man besprechen oder klären sollte. Aber irgendwann schien es mir besser, einen allgemeinen Überblick über das Papsttum, seine Wichtigkeit, seinen Sinn und die Grenzen in der Ausübung des Lehramts zu bieten. Das ist nun in 12 Folgen geschehen und ich hoffe, die Ausführungen waren und sind hilfreich, um das Geschehen im Vatikan und anderswo einzuordnen. Denn die theologische Antwort ist damit im Grunde gegeben. Und so habe ich bis zuletzt überlegt, die Reihe nach Folge 12 enden zu lassen. Ich hatte ursprünglich ja ohnehin nur 9 Episoden geplant. Und dann ist da, trotz allem, was ich hier über die Fehlbarkeit eines Papstes dargelegt habe, dieser unangenehme Umstand, dass es so aussieht, als würde ich als einfacher Priester mit dem obersten Hirten ins Gericht ziehen. Ich bin kein Kardinal, kein besorgter Mitbruder im Bischofsamt. Es ist nicht meine Aufgabe, den Berater oder gar den Richter des Papstes zu spielen. Aber was als Priester zu meinen Aufgaben gehört, ist die Sorgen, Ängste und Nöte der Gläubigen nicht einfach abzutun, sondern anzuhören und ihnen zu vermitteln, dass sie ernst genommen werden, dass sie nicht irre sind, dass man in den Reihen des Klerus nicht einfach beschwichtigend so tut, als wäre alles eitel Wonne. Loyalität zu Papst und Kirche bedeutet eben nicht, wie tragisch die Missbrauchskrise zeigt, zu schweigen und zuzudecken. In diesem Sinn möchte ich alsdann auch meine Worte hier verstanden wissen. Sie haben, auch wenn sie den Finger in manche Wunden legen, ihren Ursprung in der Loyalität, die meine Grundhaltung gegenüber der Kirche ist. Falls ich irgendwo unrecht oder vorschnell bin und vielleicht selbst aus Verletzungen und Frust heraus spreche, bitte ich dies nicht gegen die Kirche und den Papst zu halten, sondern lediglich gegen mich selbst. Franziskus hat gefordert, dass die Hirten in den Stall gehen sollen, um den Geruch der Schafe anzunehmen. So finde ich mich also wieder zwischen einer Menge von Gerüchen. Es ist unmöglich, alle Sorgen und Verunsicherungen der Gläubigen anzusprechen. Ich begnüge mich mit ein paar wenigen Punkten, die oft stellvertretend für weitere stehen. Sie fallen im Wesentlichen in 3 Kategorien. Erstens, was Papst Franziskus sagt. Zweitens, was Papst Franziskus macht. Drittens, was Papst Franziskus lehrt. Zum ersten Punkt. Papst Franziskus ist nicht dafür bekannt, seine Worte sorgfältig abzuwiegen. Und ich erinnere mich, dass er kein Problem hatte, dies auch selbst als eine seiner Schwächen einzuräumen. Auch wenn ich aktuell die Quelle leider nicht mehr finden kann. Ob in Flugzeugen, zur Familiengröße oder die seltsame Verhütungssache in der Zeit des Zika-Virus, wo eine Geschichte über Paul VI. Die Pille und Nonnen im Kongo als Rechtfertigung heranzog, die zwar als Gerücht existiert, aber historisch keinen Beleg besitzt, Franziskus gelingen immer wieder berührende und tiefgehende biblische Predigten, strenge Appelle an die Priester und das Anprangern ganz offensichtlicher klerikaler Mängel. Aber Meister der Differenzierung und des feinen Wortes scheint er im Urteil vieler nicht zu sein. Vielen frommen Seelen macht er damit das Leben schwer, denn Verwirrung und Widersprüchliches erleichtert weder das Christsein noch den Auftrag des Christen in der Welt. Schon gar nicht, wenn all dies dann den Gläubigen noch über die ideologische Verzerrung der Medien erreicht. Es ist löblich, dass Franziskus niemanden ausgrenzen will. Aber wie weidet der Papst die Schafe, wenn er einen bekannten Atheisten, der sich keine Notizen für seine Zeitungskolumnen und Bücher macht, regelmäßig ausführliche Interviews gewährt, aus denen der Kirchgänger dann erfährt, dass der Papst offensichtlich nicht an die Gottheit Jesu, die leibliche Auferstehung Jesu oder die Hölle glaubt? Natürlich kann der Vatikan das dementieren, nachdem die Weltpresse daraus eine Schlagzeile gemacht hat, deren immer noch eher vage Richtigstellung kaum mehr einer lesen wird. Wie hat der Hirt in seinem arglosen Vorgehen hier seine Herde zu den Weiden geführt, sie genährt, verbunden, beschützt? Der Vatikansprecher kann auch erklären, dass der charmante Telefonanruf des Papstes bei einer Argentinierin, in dem er der geschiedenen Dame erklärte, sie könne ruhig zur Kommunion gehen, keine Bedeutung für die kirchliche Ordnung im Allgemeinen habe. Aber diese Klärung fand im Unterschied zur Sensation dann kein mediales Echo mehr. Und es ist nur zu hoffen, dass die angeblichen Worte des Papstes im Gespräch »Ein bisschen Brot und Wein können nicht schaden« eine Erfindung der Frau oder der Presse war. Am 29.05.2015 legte der Papst das Geschehen unter dem Kreuz für Familien mit kranken Kindern aus. Nach Franziskus verzweifelte Maria beim Tod ihres Sohnes, verstand nicht, was geschah, und trug die Worte gegen den Erzengel in ihrem Herzen: Du Lügner, ich wurde betrogen! Denn der Engel hatte ihr ja vorhergesagt, ihr Sohn werde König und groß sein. Dies ist mit Sicherheit eine Auslegung, die dem kirchlichen Verständnis der Rolle Mariens, auch und gerade unter dem Kreuz, völlig zuwiderläuft. Es geht hier nicht um Kleinigkeiten, und viele haben aufgegeben, den Papst gegen seine Kritiker zu verteidigen. Bei der gemeinsamen Erklärung von Abu Dhabi, die schon anderswo kurz angesprochen wurde, gab es noch einen theologischen Ausweg. Aber die ganze Pachamama-Affäre war, und das muss man ehrlich sagen, ein Debakel. Innerhalb weniger Tage gab es von offiziellen und inoffiziellen Stellen eine Unzahl von Interpretationen des Geschehens. Die nackten Figuren stellen die Mutter Gottes und Elisabeth dar, hörte man. Dann, sie seien ein bloßes Symbol für Fruchtbarkeit. Und schließlich, aus dem Mund von Papst Franziskus selbst, Pachamama, die große Mutter, die dann abermals zig Auslegungen von einer Göttin des Amazonas, der Anden bis hin zu sonst irgendetwas erfuhr. Für viele Katholiken ging in diesen Tagen mehr den Bach runter als nur die Holzfiguren selbst, die durch den Aufstand eines Laien alsbald im Tiber schwammen. Diese Episode, die zwischen Götzendienst und löblicher Sensibilität für indigene Religionen so ziemlich alle Deutungen erfahren hat, zeigt nur ein weiteres Mal, wie problematisch dieser praktische Zugang zu interreligiösem Dialog sein kann. Denn schon in Assisi unter Johannes Paul II. Landete, wie anschließend beteuert wurde, irrtümlich, Buddha auf einem christlichen Altar. Dabei ist der Dialog zwischen Religionen und religiösen Anschauungen nicht erst ein Gebot der Moderne, wie der Schriftverkehr im Mittelalter zwischen christlichen Theologen und den Gelehrten des Islam zeigt. Die Jesuiten versuchten in ihren ersten großen Missionsreisen durchaus die fremden Kulturen zu verstehen und Anknüpfungspunkte zu suchen. Matteo Ricci hat nicht wirklich den Hauch eines späteren protestantischen britischen Imperialisten, der von der Überlegenheit der eigenen Rasse und Gewohnheit in jeglichen Belangen überzeugt war. Doch ist die Vermischung oder eine Verklärung von indigenen Religionen, die selbst Rousseau schon peinlich wäre, kein Dienst am Nächsten. Andere Akte des Pontifikats werden wohl ebenfalls irgendwann am Prüfstand der Geschichte stehen. Die vatikanische China-Politik unter Franziskus, die Zerstörung der Institute Johannes Pauls II. Durch autoritär verfügte Personalbesetzungen, die zwar das neue päpstliche Diktat und die neuen Visionen garantieren, aber nach Jahrzehnten des Wachstums zu einem völligen Kollaps bei den eingeschriebenen Studenten geführt haben, von dem sich die Einrichtung wohl nie wieder erholen wird. Die kirchliche Naivität im Umgang mit der Missbrauchsproblematik, nicht nur im Fall von Kardinal McCarrick, zeigt bei allen Bemühungen nicht nur schwere Fehleinschätzungen bei Johannes Paul II. Oder Benedikt XVI., sondern auch bei Franziskus. Während ihm sein Nimbus als liberaler Papst vor viel Kritik in den wohlwollenden, durchwegs linksorientierten Medien schützt, könnte der Rückblick künftiger Richter ein strengeres Urteil fällen. Barmherzigkeit ist ein weiteres Thema, wo sich eine tiefe Spaltung in der Einschätzung des Handelns dieses Papstes bei den Gläubigen offenbart. Während wohl die meisten das couragierte und furchtlose Zugehen von Franziskus auf die ausgegrenzten, marginalisierten und, um mit den Worten des Evangeliums zu sprechen, die Zöllner und Sünder bewundern können, sticht manchen der eklatante Unterschied zum Vorgehen Christi in die Augen. Denn der barmherzige Christus vermittelt dem Sünder nicht nur die grenzenlose Liebe Gottes, sondern er schließt solche Begegnungen mit den Worten wie: Geh und sündige von nun an nicht mehr. Die Umkehr des Sünders ist sein Programm, nicht bleib nur, wie du bist, Gott liebt dich sowieso, egal was du glaubst oder machst. Die Worte Jesu "kehrt um und glaubt an das Evangelium" scheinen in eine andere Richtung zu gehen, wie die Worte, die Franziskus immer wieder für Aktivisten und Lobbyisten der LGBT-Bewegung oder für Atheisten findet. Zahlreich sind die Medienberichte von begeisterten Begegnungen, welche die Worte des Papstes sinngemäß so wiedergeben: Gott liebt dich, kein Grund dich zu ändern, und bleib deiner Überzeugung treu. Von vielen Menschen, vor allem auch außerhalb der Kirche, wird die Demut dieses Papstes immer wieder lobend hervorgehoben. Ob es eine umgängliche Art ohne Berührungsängste ist oder seine großen Gesten. Das ganze Pontifikat begann mit einer solchen großen Geste. Der Papst zog nicht in die päpstlichen Gemächer, sondern er blieb im Gästehaus, wo er vor seiner Wahl gewohnt hatte. Es ist dies ein Zeichen, das ihm von manchen Anerkennung brachte. Andere kritisieren hingegen, dass dieser Akt wegen der notwendigen Räumung des ganzen neuen Wohnsitzes fortlaufend wesentlich teurer und kostspieliger sei, als wenn der Papst in die für ihn vorgesehenen Räumlichkeiten eingezogen wäre. Wie oft hört man sonst, dass die Kleriker doch nicht das Geld für sich ausgeben sollen, sondern für die Armen? Wiegt hier der symbolische Akt stärker als dieser übliche Vorwurf? Die Meinungen schwanken zwischen Bewunderung und Tadel. Demut ist im Zusammenhang mit einer Aufgabe in der Regel die Unterordnung unter ein Amt und nicht die Unterordnung des Amtes unter die eigene Persönlichkeit. Das ist auch die Aufgabe eines gewöhnlichen Priesters. Ich muss immer an etwas denken, das mein Bischof einmal zu mir gesagt hat. Er nannte mich wie üblich Hochwürden, ein Titel, der mir zugegeben peinlich war, weil er mir zu groß erschien. So hatte ich die Angewohnheit, mit einem Lächeln abzuwehren und zu sagen, ich bin nur ein Merkwürden. Darauf nahm ich einmal meinen Bischof beiseite und sagte, bilden Sie sich nicht ein, Herr Kaplan, ich hätte Sie Hochwürden genannt wegen dem, wer Sie sind. Ich nenne Sie Hochwürden, um Ihnen in Erinnerung zu rufen, was Sie sind und sein sollen. Und das sind Sie nicht aus sich heraus, sondern allein durch Gottes Gnade. Da stand ich beschämt, denn meine Demut war eine falsche gewesen. Ich hatte es irgendwie geschafft, die Anrede auf meine Person zu beziehen, obwohl sie natürlich dieser nie gegolten hatte. Die Anrede Hochwürden ist mir immer noch unangenehm, aber nunmehr aus einem anderen Grund. Seither erinnert sie mich jedes Mal daran, wie ich sein muss, wegen dem, was ich Kraft der Weihe bin. Die Anrede macht mich nicht stolz. Sie verdemütigt mich. Sie gibt mir einen Stich und beschämt mich, weil sie mich jedes Mal an die Diskrepanz erinnert zwischen dem, wie ich in meiner Schwachheit bin und wie ich eigentlich in Christus gerufen wäre zu sein. Worte und Handlungen eines Papstes sind das eine. Doch wo Äußerungen eine lehrmäßige Form erreichen, ist die Sache eine andere. Aus den Ausführungen der letzten Folge wissen wir, dass Unfehlbarkeit nicht jede Lehre begleitet. Aber auch dort, wo es sich um das authentische Lehramt handelt, das grundsätzlich fehlbar sein kann, sind Widersprüchlichkeiten kein Segen. Und darum gibt es in den letzten Jahren kaum so viele Diskussionen wie zur Enzyklika Amoris Laetitia. Gewiss, es gab Fragen zu politischen Äußerungen des Papstes, seine Kompetenz in der Beurteilung eines wissenschaftlichen Diskurses wie jenem zum Klimaschutz. Es gab Synoden mit fragwürdigen Arbeitsinstrumenten und Abstimmungen. Aber wenig hat die Gemüter so erregt wie das Schreiben des Papstes zu Ehe und Familie. Allerdings hörte man dabei weniger etwas zum Inhalt des Dokuments, nämlich dem Problem, dass die jungen Menschen immer seltener überhaupt heiraten, weniger Kinder geboren werden und Kinder aufgrund der Berufs- und Familiensituation oft praktisch ohne ihre Eltern aufwachsen müssen. Man hörte wenig davon, dass Franziskus in seinem Schreiben für eine Pädagogik der Liebe und eine Bildungsoffensive wirbt und in den Nummern 150 bis 165 die von Johannes Paul II. Ausgearbeitete Theologie des Leibes aufgreift. Alles drehte sich hingegen letztlich nur um Fußnote 351, in der es um die mögliche Zulassung von geschiedenen Wiederverheirateten zu den Sakramenten gehen könnte. Könnte, weil weder der relevante Absatz des Dokumentes noch die Fußnote selbst ausdrücklich von diesen Personen sprechen. Es ist die Rede von Menschen in irregulären Situationen. Das kann man im Kontext der Pastoral auch ganz anders verstehen. Denn die Beurteilung der Situation geschiedener Wiederverheirateter hat seine Wurzel ja in der beständigen Ehelehre der Kirche, die auf die Worte Jesu im Evangelium selbst zurückgeht und seither in unzähligen Dokumenten klar formuliert wurde. Jedoch haben viele die Fußnote genau in diese Richtung verstanden und entsprechende Kirchenkreise haben diesen monumentalen Wandel gefeiert. Dass der Papst im Flug von Lesbos am 16. April 2016, also rund eine Woche nach der Vorstellung der Enzyklika, sich gegenüber einem Reporter äußerte, sich nicht an diese Fußnote erinnern zu können und sie daher vermutlich gar nicht so wichtig sein könne, wurde ihm entweder als bewusste Verschleierung, kluge Vermeidung oder als Hinweis ausgelegt, dass der Papst gar nicht so Weitreichendes im Blick gehabt hätte. Doch nun brodelte es und Bischofskonferenzen widersprachen sich bald in der Auslegung, manche mit halboffizieller Rückendeckung vom Papst höchstpersönlich. Eine Klärung im Dienst der Einheit gab es nicht. Auch nicht als vier Kardinäle sich mit ihren Dubia an den Papst und dann die Öffentlichkeit wandten. Das Vorgehen war in der konkreten Umsetzung vielleicht ungewöhnlich, aber keineswegs so ungewöhnlich wie vielerorts dargestellt. Denn Dubia selbst sind ein ordentliches Instrument im kirchlichen Leben, in dem schon nach vielen kirchlichen Dokumenten Bischöfe um Klärung im Verständnis einer Frage gebeten haben. Und in der Regel erhalten sie darauf eine klare Antwort, wie die betreffende Stelle gemeint war. Und dann geht das Leben für alle Beteiligten und Nichtbeteiligten weiter. Diesmal jedoch wurde die Anfrage als ungeheuerlicher Angriff auf den Papst gewertet. Dieser hüllte sich in Schweigen, verglich sich gar mit Jesus und sah keinen Grund, den strittigen Punkt in dem einen oder dem gegenteiligen Sinn aufzulösen. Der Vorwurf, der Franziskus immer wieder trifft, ist, dass er mit Ambiguität spielt, auf den Schockmoment von Aussagen setzt und unklare Worte unklar stehen lässt. Vielleicht ist es Teil der Losung, die er am Weltjugendtag in Rio an die Jugendlichen ausgegeben hat: Macht ein Durcheinander. Die Worte sprach er damals, um die Jugendlichen zu animieren, in den Diözesen gegen den ominösen Klerikalismus, das Weltliche in der Kirche und für eine Nähe zu den Menschen ein- und aufzutreten. Und vielleicht braucht die Kirche etwas davon. Sie soll und muss sich immer wieder durch die klaren Worte Christi in Frage stellen lassen. Doch ein Durcheinander, das durch Unklarheit entsteht, kann nicht denselben Dienst verrichten. Im biblischen Sprachgebrauch gibt es nur einen, der durcheinander wirft. Und darum sind die hochstilisierten Vergleiche von Franziskus zu Jesus, die manche bemühen, schließlich habe auch dieser den religiösen Autoritäten von damals zugunsten der einfachen Menschen, die Leviten, gelesen, unangebracht. Es gibt Sammlungen mit Hunderten von Aussagen von Franziskus, die Gläubige verwirrt zurückgelassen haben oder die ihnen sauer aufgestoßen sind. Freilich hat sich unter den bittersten Kritikern dieses Papstes mittlerweile die Gewohnheit eingeschlichen, an allem und jedem Anstoß zu nehmen, das von ihm kommt. Es fällt ihnen schwer, irgendetwas Gutes zu sehen. Liebe oder Wohlwollen ist schon lange nicht mehr die Grundhaltung, die das Lesen seiner Aussagen begleitet. Und ein gewisses Spektrum sucht einen Ausweg darin, dass es Franziskus einfach zu einem ungültigen Papst erklärt. Aufgrund der Umstände seiner Wahl, der Abdankung von Benedikt oder durch Vorwürfe der Häresie. Ich denke nicht, dass diese Wege gangbar oder heilsam sind. Ich denke auch nicht, dass das Ignorieren all dieser Problemfelder oder gar pflichtbewusstes, ja gehorsames Umjubeln jeder päpstlichen Äußerung geboten ist. Die katholische Religion ist kein päpstlicher Persönlichkeitskult. Nach allem, was wir in den vorangegangenen Folgen gesagt haben, wissen wir, dass nur ganz weniges, was ein Papst sagt, von fundamentaler und bleibender Bedeutung für die Kirche ist. Nur wenn er als Petrus spricht, nur wenn er in Einheit mit den Bischöfen, und zwar den Bischöfen aller Jahrhunderte, eine Lehre als verbindlich verkündet oder sein ordentliches Lehramt authentisch ausübt und eine beständige Lehre der Kirche in Erinnerung ruft, haben seine Worte das Gewicht des obersten Hirten. Der Papst ist nicht Herr über den Glauben wie ein Diktator, dessen Fiat Wahrheit schafft, sondern er ist nichts als der Diener einer Überlieferung, die Christus seiner Kirche anvertraut hat. Mehr kann der Papst nicht sein, und deswegen sollen Gläubige auch nicht mehr aus ihm machen. Der Ultramontanismus, der sich in der Krise der vergangenen Jahrzehnte verstärkt hatte, gelangt nun für viele an seine offensichtlichen Grenzen. Und das ist eigentlich etwas Gutes, weil Ultramontanismus im Letzten eine problematische Haltung ist. Man muss den Papst und sein Amt richtig einordnen und ihn nicht zu einem Orakel erheben, um anderswo Defizite auszugleichen. Papst Franziskus hat dieses Problem durch seine Amtsführung für viele sichtbar gemacht. Aber es ist nicht neu. Es gilt für Benedikt XVI., Johannes Paul II., Johannes Paul I., Paul VI., Johannes XXIII., Pius XII., Pius X. und jeden Papst davor. Nicht alles, was sie bei jeder Gelegenheit gesagt oder getan oder ignoriert haben, ist Gold. Und das muss auch nicht so sein. Denn dem Bischof von Rom wurde nicht persönliche Unfehlbarkeit und Unsündbarkeit verheißen, sondern eine sehr stark begrenzte Autorität, eben nur dann, wenn er als Petrus in ganz bestimmten Situationen der ganzen Kirche dient und dienen muss. Emotionen und die ideologischen Verstrickungen, in denen wir uns alle befinden, verhindern hier zumeist eine richtige Bewertung. Und es ist möglich, dass die Kirchengeschichte dieses Pontifikat einmal anders beurteilen wird als das Time Magazine, der Rolling Stone und viele andere kirchenferne Institutionen, die heute Respekt und Anerkennung zollen. Man wird nüchtern fragen, hat es zur Blüte und zu Früchten des Glaubens geführt oder nicht? Vielleicht wird man in 100 Jahren ungeniert und einmütig von einem katastrophalen Pontifikat sprechen, unter dessen Nachwehen die Kirche noch lange zu leiden hatte. Vielleicht werden die aktuellen Verwerfungen zu wichtigen Klärungen führen. Vielleicht wird man es als einen Wendepunkt sehen, aus dem die Kirche mit Rückbesinnung auf ihre Wurzeln geläutert hervorging. Mein eigenes Urteil in all dem ist fehlbar und entbehrlich. Ich möchte nur erinnern, wir haben in der Geschichte gute und schlechte Päpste gehabt und wir werden, solange diese Welt noch besteht, wohl auch weiter gute und schlechte Päpste haben. Das muss man nicht schönreden, aber man muss auch nicht verzweifeln. Denn auch ein schlechter Papst kann die Kirche nicht zerstören, weil ihm diese Macht nicht verliehen ist. Ein Papst mag sich selbst oder der Welt und nicht der Kirche dienen. Er mag ihr sogar schaden. Es tut sich niemand schwer, genau solche Päpste in der Geschichte zu nennen. Papst Stefan VI. Ließ seinen Vorgänger ausgraben und verurteilte den 7 Monate toten, modernden Leichnam wegen Meineid und ließ ihn in den Tiber werfen. Benedikt IX. Verkaufte gleich mehrmals das Papstamt und gab sich ungezügelter Leidenschaft hin, sodass ihn der heilige Petrus Damianus einen Dämon aus der Hölle in der Gestalt eines Priesters nannte. Papst Sergius III. Brachte einen anderen Papst um, zeugte einen Sohn, der später zum Papst erhoben wurde, und vergnügte sich mit Prostituierten, die bald mehr wie er die Geschicke der Kirche lenkten. Papst Johannes XII. War ein Ferkel. Papst Alexander VI. Zelebrierte Nepotismus und ließ nackte Knaben bei Orgien aus Torten springen. Wir finden Zögerer, Versager, Feiglinge, Verräter, Spalter im höchsten Amt der Kirche. Wir finden Diener der Welt und Diener der Mächtigen. Aber am Ende ist der Papst nie der Herr des Glaubens und der Kirche. Christus ist es, und dieser hat uns verheißen, dass die Pforten der Unterwelt die Kirche unter Führung auch eines schlechten Papstes nicht überwältigen werden.